Na dann. Ah, oh, jetzt. Genau, gucken wir mal, wie es denn überhaupt zu dieser Aussage kommt, die da Jesus trifft über das Weizenkorn. Also der sagt es in Jerusalem und da ist gerade Hochbetrieb. Da sind viele, viele Menschen gerade unterwegs. Tausende sind in der Stadt, um das Passafest, was kurz bevorsteht, zu feiern. Und es sind nicht nur Juden da, sondern auch viele Menschen aus sogenannte griechisch sprechende Heiden, die sich zum Judentum halten. Einige von ihnen möchten Jesus gerne kennenlernen. Darum fragen sie ihren Landsmann, den Jünger Philippus, ob er für sie einen Kontakt zu Jesus herstellen kann. Sie sagen zu Philippus: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Und Philippus geht dann mit seinem Freund Andreas zu Jesus. Und als sie ihm von den fragenden Leuten erzählen, gibt Jesus ihnen Folgendes zur Antwort. Also Johannes 12, ab Vers 23 ist es dann. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber er stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Dass diese Heiden, diese Nicht-Juden zum Passafest erscheinen und nach Jesus fragen, ist es ziemlich bedeutsam. Damit melden sich die Repräsentanten der nicht-jüdischen Welt zu Wort. Man könnte sagen, ein bisschen zu früh, wenn man den ersten Satz von der Antwort von Jesus sieht. Er sagt ja: Die Zeit ist da, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Das heißt so viel wie: Die Zeit steht unmittelbar bevor. Aber Jesus muss eben erst verherrlicht werden, bevor auch die Heidenwelt an seinem Heil Anteil bekommt. Mit verherrlicht meint Jesus hier vermutlich nicht, dass er auf einem goldenen Thron sitzen wird, sondern die Verherrlichung ist erstmal sein Tod, das Kreuz, die Stunde seines Todes. Und dadurch wird der Vater verherrlicht, wie es wenig später im Vers 28 zu lesen ist. Aber auch der Menschensohn wird darin, im Kreuz, aber natürlich erst recht in der Auferstehung verherrlicht. Und dann natürlich im Sitzen zur Rechten Gottes. Aber zunächst macht Vers 24 deutlich: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann ist nichts mit Verherrlichen. Immer wenn Jesus dieses wahrlich, wahrlich sagt, eigentlich steht da ja Amen, Amen. Also wenn du das liest, dann solltest du die Ohren spitzen. Das ist irgendwie immer was Wichtiges. Und er sagt dieses Amen, Amen nicht nur, um irgendwie unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dann kommt etwas, was seine Hörer nicht von vornherein wissen können. Er sagt etwas, was ihm bekannt ist, weil er die himmlische Welt kennt, weil er der Sohn Gottes ist und deswegen Einblick und Einsicht in Gottes Absichten und die göttliche Welt hat. Und nach dieser feierlichen Einleitung von der Verherrlichung sagt er dieses markante Bildwort vom Weizenkorn. Noch einmal, also ich möchte, dass ihr das heute, wenn ihr rausgeht, alle könnt. Ich frage es dann vorne ab, sonst kommt keiner heraus. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus nimmt hier, wie so oft, eine sehr bekannte Sache, in diesem Fall eben ein Weizenkorn. Kennt jeder, ich habe mir schon überlegt, ob ich das mitbringen muss, aber ich glaube, ihr kennt das alle im ländlichen Gebiet, in der Stadt ist das heutzutage nicht mehr ganz selbstverständlich. Und mit diesem Korn erklärt er etwas, eine ganz wichtige Sache, nämlich er erklärt seinen Tod, er deutet damit seinen Tod, der kurz bevorsteht. Und Jesus bezieht dieses Weizenkorn auf sich. Er sagt, ich bin dieses Weizenkorn. Wie das Weizenkorn sterben muss, so muss auch Jesus sterben, wenn sein Dasein, sein Leben auf der Erde, wenn seine Sendung denn überhaupt einen Sinn gehabt haben soll. Wenn das Samenkorn nicht stirbt, bleibt es für sich. Das heißt, dass Jesus auf der Erde war, hätte dann ohne sein Sterben für uns wenig Auswirkung gehabt. Wir haben das alle im Biologieunterricht gelernt, wie das mit so einem Körnchen funktioniert. Das kommt in die Erde und da liegt es, dieses Samenkorn. Und dann fängt es an, durch die Feuchtigkeit und die Wärme aufzuquellen. Und irgendwann platzt es auf und der Spross kommt heraus. Das Samenkorn stirbt. Das heißt, seine bisherige Form, seine Existenz verändert sich. Das Samenkorn an sich ist nicht mehr zu erkennen. Und durch dieses Sterben passiert etwas anderes. Die enorme Lebenskraft, die in diesem Samenkorn bis jetzt geschlummert hat, die kommt zum Vorschein. Neues Leben, eine neue Pflanze entsteht und dann irgendwann später auch Frucht. Das Samenkorn vervielfältigt sich zigfach. Und Jesus sagt hier, ich will Frucht bringen. Das ist sein Wille und das ist sein Auftrag. Aber es geht eben nur durch dieses Sterben hindurch, wie beim Samenkorn. Und die Frucht, die das Sterben von Jesus bringt, die Frucht ist der Ertrag, der Vorteil, man kann auch sagen der Gewinn, den die Welt davon hat. Was ist denn das für eine Frucht? Was ist denn der Gewinn für die Menschheit? Durch sein Sterben und durch sein Auferstehen gibt es Vergebung, gibt es Befreiung von Schuld, Erlösung, ewiges Leben. Aber erst wenn er stirbt, kann dieses neue Leben sozusagen geerntet werden. Das ist auch die Antwort an die wartenden Griechen. Auch die Griechen, die nicht-jüdische Welt, wir können jetzt erst sehen, dass, was damit gemeint ist, dass in Jesus durch dieses Sterben und Auferstehen das Heil für uns offenbart wird, dass er der Retter der Welt ist. Erst jetzt, nach seinem Tod, im Grunde erst nach der Auferstehung, können wir das sozusagen für uns in Anspruch nehmen, können wir Jesus wirklich erkennen als den, der er war. Das war ja das große Fiasko der Jünger, die 3 Jahre mit ihm rumgeschlappt sind und irgendwie einfach nicht gecheckt haben, um was es geht. Und wenn er irgendwas von seinem Tod erzählt hat, haben sie es nie verstanden. Und man muss wirklich sagen, das konnten sie irgendwie auch nicht verstehen. Weil erst durch diese Verherrlichung ist er erkennbar geworden. Das Heil von Gott, das in Jesus Christus ist, gehört jetzt der ganzen Welt. Das Heil, das in Jesus Christus ist, gehört jetzt der ganzen Welt. Eine wahrlich große Aussage. Von nun an kann jeder Mensch durch die Verbindung mit Jesus Christus von seiner Verlorenheit befreit werden und das ewige Leben bekommen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und so ist festzuhalten, dass dieser Vers 24 hier in unserem Abschnitt erst einmal nur von Jesus spricht. Da ist nichts, was irgendwie auf uns bezogen werden kann. Der heutige Sonntag ist ja der vierte Sonntag in der Passionszeit und der hat wie alle anderen Sonntage auch eine lateinische Bezeichnung. Er heißt Letare und das knüpft an den Anfang von Jesaja 66, Vers 10 an. Letare cum Jerusalem, freut euch mit Jerusalem. Das heißt, dieser Sonntag in der Fastenzeit nimmt schon etwas von der österlichen Freude vorweg. Deshalb nannte man diesen Sonntag früher auch Kleinostern. Und das ist ja auch in diesem Wort vom Weizenkorn irgendwie mit eingefaltet. Die Vorfreude auf die Frucht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Viel Frucht, viel Neues, viel Leben, verherrlichtes, ewiges Leben. Da kann man ruhig mal Halleluja sagen. Auf diesen Vers 24, der wie gesagt nur von Jesus handelt, folgen zwei Verse, die das geistliche Prinzip von Sterben und Frucht bringen, auf die Jünger dann anwenden. Und was wir da lesen, ist, ich finde, ziemlich herausfordernd. Also das ist dann der Vers 25 und 26. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Also auch für die Nachfolger von Jesus gilt dieses geistliche Prinzip, das für Jesus gilt. Frucht entsteht nur durch Sterben bzw. durch Verwandlung und Veränderung. Nur wer sein Leben hingibt, wird das wahre, das ewige Leben gewinnen. Das heißt, dass wir alles, was unser Leben so ausmacht, dem Anspruch von Gott unterordnen sollen. Ob das nun unsere Beziehungen sind, unsere Bedürfnisse, unser Geld, die Sexualität, eben alles, unser Leben. Schon ziemlich umfassend. In einem verwandten Wort in Markus 8,34 sagt Jesus: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Ich glaube, Johannes verschärft diese Aussage hier nochmal durch dieses Entweder-Oder. Entweder er sagt, wer sein Leben liebt, wer sein Leben hasst. Ich lese das noch mal kurz vor. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Also dieses Entweder oder wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Aber fragen wir uns mal, wer hasst denn sein Leben? Gibt es schon? Es gibt ziemlich viele Suizide auch in unserem Land hier und dann kann man sagen, nicht alle hassen oder lieben ihr Leben. Viele hassen es auch, wollen es irgendwie loswerden. Aber in der Regel ist es so, dass wir Menschen leben wollen und dass wir das Leben irgendwie trotz aller Probleme und Schwierigkeiten irgendwie doch mögen. Ne? Also wer hasst schon sein Leben? Was ist eigentlich damit gemeint? Jesus erwartet eine bewusste Absage, eine Abkehr von dem bisherigen Leben, Klammer auf, wo es nicht dem Willen Gottes entspricht, Klammer zu. Das Wort hassen fordert also alles loszulassen, alles abzugeben, was in Konkurrenz zu Gott, was in Konkurrenz zur Liebe zu Gott steht. Loslassen, verlassen, das kann innerlich und kann äußerlich sein, je nachdem, was es betrifft. Um das ewige Leben zu bekommen, ist also auch bei uns so ein Sterben nötig. Das alte Wesen in uns, wie wir das nennen, soll sterben. Falsche, sündige Verhaltensweisen dürfen sich verändern. Auch wenn in der Taufe unser altes Leben beerdigt wird, wie es im Römerbrief in Kapitel 6 beschrieben ist, ist es gleichzeitig ein lebenslanger Prozess, dieses Absterben der sogenannten alten Natur, des alten Adam, wie die Bibel das nennt. Wer in dieser Welt sein Leben hasst, loslässt, ich ergänze, wer sich immer wieder von diesen negativen Sachen losreißt, wer sie loslässt, der wird sein Leben erhalten zum ewigen Leben. Das Leben zu hassen meint also nicht, dass wir keine Lebensfreude mehr haben sollen. Im Gegenteil, als Christen sollen wir uns an den guten Sachen, die Gott uns in unser Leben hineingibt und die er für uns bereithält, freuen. Das ist ganz okay, wenn du dich an einem guten Essen, an einen schönen Frühlingsspaziergang oder an guten Sex erfreust. Das ehrt Gott, das will Gott, dass wir uns an seinen Geschenken und an ihm selber erfreuen. Aber wir sollen uns nicht an die Dinge dieser Welt klammern, sie nicht vergötzen und sie für so wichtig halten. Weiter heißt es hier im Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Das heißt, wer mir dienen will, muss mir nachfolgen. Das ist die Bedingung. Anders geht es nicht. Das hört sich sehr einfach an, kann aber unter Umständen alles fordern. Viele Christen hat diese Bedingung schon das Leben gekostet oder sind dafür ins Gefängnis gegangen oder ähnliches. Wer Jesus dienen will, ist aufgefordert, ihm zu folgen, ihm ganz nachzufolgen. Darum sind wir Christen ja Nachfolger, also hinter Jesus Hergeher, könnte man auch sagen. Ein Nachfolger ist einer, der hinter Jesus hergeht. Jesus heißt nachfolgen. Jesus nachfolgen heißt also nichts anderes, als sich an seinem Leben zu orientieren und zu leben, wie er gelebt hat. Das bedeutet eben auch, dass wir uns mit seiner Hilfe und mit der Kraft des Heiligen Geistes von allem verabschieden sollen, dürfen, wie auch immer, was uns irgendwie in negativer Weise bindet. Das zähle ich jetzt im Einzelnen nicht auf, weil ich damit nicht fertig werde. Aber die Sachen, die dich hindern, die kennst du selber ja am besten. Alles, was dich bindet, was dich kettet, was dir die Freude raubt, was dich davon abhält, Jesus konsequent nachzufolgen, all das ist gemeint. Und das geht vom bohrenden Neidgefühl über stundenlanges Computerspielen bis zum Ehebruch. Die Palette ist wirklich sehr groß. Das Ganze, diese Verse hier in 25 und 26 im 12. Kapitel von Johannes sind keine einfache Botschaft, wie ich finde. Aber Sterben und Tod, Loslassen, sich verändern, sind ja nie einfache Botschaften. Aber für ein gesundes geistliches Leben ist es unbedingt nötig, dass das Negative in unserem Leben besiegt wird. Oder dass es zumindest irgendwie eine Rolle spielt, dass wir nicht sagen, ja, damit muss ich mich halt abfinden. Jesus sagt hier, es soll sterben. Und es ist nötig, dass wir uns von unseren Misserfolgen, die wir alle zu verzeichnen haben bei diesen Dingen, weil so schwierige Sachen, die kleben ja wie so Kletten, und irgendwann sind wir auch entmutigt davon, immer wieder irgendwie dagegen zu halten. Und da kann man auch leicht irgendwie dahin kommen, dass man sagt, naja, dann ist es halt so. Aber das sollen wir nicht machen. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen, wir sollen dranbleiben. Ein ganz wichtiges Prinzip heißt ja Schritt für Schritt und dranbleiben. Und dieses Letzte, dieses und dranbleiben, das fällt uns manchmal schwer. Wir treffen eine Entscheidung, ah ja, das will ich jetzt irgendwie anpacken. Das mit meinem Fernsehkonsum nehme ich jetzt einfach nur als Beispiel. Und dann geht es 2-3 Tage, dann sehen wir, ah, das funktioniert doch nicht so. Und dann hören wir wieder auf. Also dieses Schritt für Schritt und dranbleiben. Vielleicht kannst du das ja irgendwie mitnehmen. Weil meistens sind da irgendwelche Wege zu gehen. Es sind Prozesse, die wir durchlaufen. Es ist meistens nicht mit einem Gebet getan, gerade bei den hartnäckigen Sachen. Aber dranbleiben lohnt sich. Die Frucht wartet schon. Im Weizenkornbild gesprochen, sie lauert schon unter der Erde, bis sie hervorkommen kann. Und Jesus ist hier an dieser Stelle, was er hier sagt, meines Erachtens doch sehr, sehr klar. Seine Liebe ist so radikal, dass er ja für die anderen gestorben ist. Wegen sich hätte er nicht sterben müssen, aber wegen mir ist er gestorben. So umfassend radikal ist sein Lieben. Und jetzt sagt er uns, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, dass unser Lieben es braucht, auch so radikal, so ganz, so stark zu sein. Wir sollen ihm auf seinem Weg folgen, wenn es sein muss, auch für ihn sterben. Das ist für uns hier irgendwie ganz weit weg, dass wir auch für ihn sterben müssen, könnten. Aber für andere auf der Welt ist es ziemlich nah und oft eine tägliche Lektion. Wir sollen ihm auf seinem Weg folgen. Und das Ganze hier ist bestimmt keine Schlummerbotschaft. Vielleicht denkst du ja, ja, was der da vorne sagt, na, das schaffe ich ja nie. Na, dann kannst du vorkommen, ich kann dir die Hand schütteln. Das schaffen wir zusammen nie. Na, das schaffen wir einfach nicht. Aber mit diesem Eingeständnis, das schaffe ich nicht, sind wir eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Es ist nicht zu schaffen, alleine, ohne Jesus nicht zu schaffen. Deshalb heißt es ja auch Nachfolge. Und das meint auch, dass er bei uns ist, bei uns sein muss, wenn es gelingen soll und wir dranbleiben sollen. Darum hat uns Jesus doch den Heiligen Geist gesendet, damit er das in uns schaffen kann. Mit seiner Kraft, mit seiner Vollmacht. Aber er tut es nicht ohne dich. Er tut es nicht ohne mich. Wir sind bei Gott nicht ausgeschaltet, sondern eingeschaltet. Wir sind mit ihm im Team. Am besten geht das, wenn wir Jesus die Hände hinhalten und sagen, hilf mir, dass ich dies oder jenes loslasse. Dass ich meine schlechten Angewohnheiten, dass ich die und die Dinge heute in den Tod gebe oder zumindest heute damit anfange. Ich möchte doch gerne Frucht bringen. Hilf mir, dass ich alles dir hinlege und glaube, dass du mich verändern kannst, dass du durch mich wirken kannst. Schenke mir deine Gedanken, fülle mein Herz mit deiner Liebe, führe mich in dieses neue Land. Wenn der Müll weg ist, kann die neue Lebensqualität durchkommen. Was ist das für eine neue Qualität? Es ist die, die uns Jesus gibt. Das ist die Qualität des ewigen Lebens. Du wirst barmherzig, demütig, kannst deinen Nächsten höher achten als dich selber, zahlst nicht Böses mit Bösem heim. Du siehst die Menschen plötzlich anders als Menschen, die auch von Gott geliebt sind. Du spürst Mitleid, wenn es einem dreckig geht. Du willst helfen, statt zu sagen, der ist doch selber schuld. Wo ich bin, sagt Jesus, da soll mein Diener auch sein. Ja, wo ist denn Jesus? Na, hier, bei deinem Sitznachbarn, der dich vielleicht nach dem Gottesdienst eine halbe Stunde braucht, dass du ihm mal zuhörst. Bei dem, der in finanzieller Not ist und nicht weiter kann und, und. In Matthäus 25 sagt Jesus, dass er bei den Menschen zu finden ist, dass er besonders bei den Menschen zu finden ist, wo Not ist, wo körperliche, wo geistliche, wo seelische Not ist. Da findest du Jesus und da sollst du auch sein. Wo ich bin, sagt Jesus, da soll mein Diener auch sein. Also geh hinein in die Not deiner Ehefrau, deines Nachbarn, hör dir die Probleme deines Schulkollegen an, lade den letzten Heuler ein. So verstehe ich zumindest das, was hier steht. Die Ganzhingabe von Jesus hat weltverändernde Früchte gebracht, nämlich Befreiung von Sünde, Herrschaft über alle Mächte und Gewalten im Himmel und auf Erden, den Sieg über Satan und ewiges Leben für die, die sich im Glauben an ihn binden. Und das Werden wollen wie Jesus hat auch in vielen seiner Nachfolger zu allen Zeiten unglaubliche Früchte hervorgebracht. Die ganze Geschichte ist voll davon. Sie setzten sich ein für Verfolgte, für Sklaven, für Kinder und Kranke, für Drogenabhängige, für Einsame und Vergessene, für Opfer von Krieg und Gewalt. Sie überwinden und halten durch und lieben mit seiner Kraft in den größten Ungerechtigkeiten und unter Verfolgung und Diskriminierung. Die radikale Hingabe von Jesus will auch in jeder und jedem von uns Frucht bringen. Lassen wir uns neu ein auf das Wort dieses lebendigen Gottes. Denn dein Leben darf Auswirkungen haben. Dein Leben wird Auswirkungen haben. Dein Leben wird Frucht bringen. Wenn unser geistliches Leben eine Neuausrichtung, eine Neubelebung bekommen soll, fängt es damit an, dass schlechte und negative Abschneiden in den Tod geben, Jesus nachfolgen und sich Jesus zur Verfügung stellen. Und frag doch Jesus heute mal, was ist denn jetzt für mich dran? Was soll sterben? Was soll sich verändern? Was soll ich aufgeben? Wo braucht es Umkehr? Wo braucht es Buße? Wo braucht es einen Neuanfang? Bei mir, in meinem Leben. Vielleicht sind es deine Unfreundlichkeiten oder dein Pornokonsum. Weit verbreitet, auch unter den Christen, gibt es ganz erschreckende Statistiken. Hier natürlich in Haßberg nicht, das ist ja klar. Ja. Aber sonst habe ich es schon gehört, dass es das gibt. Und auch dafür möchte ich dir sagen, gibt es Hilfe. Ich weiß nicht, ob du das Weiße Kreuz kennst. Die engagieren sich mit gerade für solche Fragen auch. Da kann man auch mal über das Netz mal gucken und dies oder jenes und auch Berater in Anspruch nehmen. Vielleicht ist es bei dir aber auch ganz was anderes, was ich gar nicht auf dem Schirm habe. Aber vielleicht sind es auch irgendwie sowas wie Neidgefühle oder sonst irgendwas. Ich arbeite ja unter anderem auch in einer Suchtberatungsstelle. Und dort kommen ja eben Leute zu mir, die irgendwie so ein Thema haben. Und diese Sachen, die wir manchmal loswerden wollen, die haben ja, wenn sie nicht wirklich eine Sucht sind, oft auch eine Suchtkomponente. drin. Und ich sage den Leuten, die zu mir kommen, habe ich schon ganz oft gesagt, das Entscheidende ist eine Entscheidung, dass du ehrlich werden möchtest. Dass du vor dir und vor anderen ehrlich werden möchtest. Wenn du das nicht willst, wenn du weiterhin das verstecken willst und so, dann ist die Aussicht eigentlich ziemlich schlecht, dass du da rauskommst. Vielleicht hast du ja auch schon zigmal versucht, von einer bestimmten Sache loszukommen. Und es hat irgendwie nicht geklappt, trotz Gebet und was weiß ich, was du gemacht hast. Ich möchte dir heute sagen, gib nicht auf, bleib mit deinem Problem, aber auch nicht allein und in der Anonymität. Nimm Hilfe, manchmal braucht es auch fachliche Hilfe, seelsorgerliche Hilfe. Nimm das an und lass dich unterstützen. Jesus will, dass du Frucht bringst. Das ist sonnenklar. Und dazu ist ein wesentlicher Schritt die Entscheidung. Ich werde nicht weiter im Müllberg leben. Ich komme jetzt raus. Um Frucht zu bringen, braucht es ehrliche Nachfolge. Keine Schönrederei, kein Verstecken, keine Lügen, keine sich irgendwie gut darstellen. Ich meine, ich bin ja auch schon lang genug als Christ und in Gemeinde unterwegs und ich kenne doch auch die Dynamik, wie wir uns irgendwie voreinander doch irgendwie versuchen, gut darzustellen. Und meine Weste, ne, ist ja heute ein bisschen gestreift, aber sonst ist es manchmal auch ganz weiß und so, ne, und wunderbar, so nach außen hin. Aber wenn ich da mit mir allein bin, dann merke ich schon die Sachen, um die es geht. Ne? Und ich glaube, dieses Ehrlichwerden, auch voreinander, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich möchte dich einladen, wenn da irgendetwas in dir heute anklingt oder angeklungen hat, dann mache doch dich auf und mach reinen Tisch. Und vielleicht braucht es auch eine neue Entscheidung, so etwas wie, Jesus, ich will raus aus dem Müll. Ich will dir doch von Herzen dienen und dich ehren und ich merke, dieses oder jenes, das hindert mich einfach daran. Zum Schluss möchte ich euch noch so eine kleine Erkenntnis von mir weitergeben, worum es in der Theologie überhaupt geht oder warum wir uns damit beschäftigen und immer wieder darüber nachdenken. Ich glaube, die Essenz aller Theologie heißt, liebe Gott. Und schau, dass du ihn jeden Tag ein bisschen mehr liebst. Liebe Gott und der Rest kommt von allein. Dein Dienen, dein Lieben, dein Einsatz, deine Mission kommt von allein, wenn du Gott liebst. So wie es in der Bibel ja heißt, von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe, mit allen unseren Gedanken und alles, was zu unserem Leben dazugehört. Wenn wir das tun, bringt das nicht nur eine tiefe Befriedigung, sondern eine große Verheißung von Jesus wartet auf uns. Er verspricht uns hier ja in diesem Text, wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Können wir noch mal Halleluja sagen, oder? Amen.